Hallo und herzlich willkommen zum Hype-Tech-Talk-Podcast. Wir haben mal wieder eine kleine Pause eingelegt, aber wir sind wieder da. Ich bin heute wieder mit meinen beiden Lieblings... Nee, das stimmt gar nicht. Doch, stimmt. Meinen beiden Lieblings-Technik-TikTokern. Doch,
das stimmt schon.
Herr Technik-Abi und Herr Muhammad Khan. Wie geht's euch, Freunde?
Hallo.
Moin.
Gut. Also, eigentlich ganz okay. Wie geht's denn euch so? Ja.
Mir geht's... Ich bin ein bisschen verschlafen. Aber sonst geht's mir gut. Die letzten paar Tage zu wenig gepennt. Ich würde sagen, ich beginne mal die Folge wieder mit Marius kauft sich irgendeine Kacke. Wie immer.
Ja,
diesmal hat es was mit meinen AirPods zu tun. Weil, kennt ihr das? Also, für mich, ich liebe meine AirPods Pro. Die sind meine besten Noise-Canceling-Kopfhörer, die ich habe. Also AirPods Pro zweite Generation. Die sind besser als meine Over-Ears, die sind besser als die erste Generation, besser als die Google Pixel Buds Pro und so weiter. Und das Ding ist halt, wenn ich halt im Flugzeug sitze, dann kann man ja keine Bluetooth-Kopfhörer mit diesem Bildschirm vor einen verbinden und Filme gucken. Das hat mich eigentlich früher nie wirklich genervt, weil ich einfach die ganze Zeit Podcasts gehört habe und dabei gepennt habe. Aber letztens habe ich ein Video von meinem extrem guten Kollegen Tim von China Gadgets gesehen. Nämlich, hast du es auch gesehen? Weißt du, worauf die aus will?
Ja, ja.
Erzähl mal, was denkst du?
Das ist ein Adapter, ja. Womit man quasi seine Kopfhörer mit dem Entertainment-System des Flugzeugs verbinden kann.
Genau.
Okay, du hast es dir gekauft.
Ich habe es dir gekauft.
Hast dich influenzen lassen.
Ich habe mich voll influenzen lassen vom Tim. Und das Ding ist, das Teil kostet, glaube ich, 18 Euro oder so. Das ist echt nicht teuer. Und es gibt eine Version von Apple, die kann genau das Gleiche. Und die kostet irgendwie, glaube ich, 80 Euro oder so. Und ich habe ja die günstige bestellt, weil ich bin ja so wie Muhammad ein Sparfuchs, ne? Aber... Ja.
Wichtig, dieses, ist wichtig.
Ey Leute, das Teil hat einen entscheidenden Nachteil. So, das ist wirklich so richtig dumm. Nämlich, das Teil ist richtig, richtig klein. Und ich habe es einfach beim Rückflug verloren. Irgendwo in Tansania.
Eigentlich ist es ja ein großer Vorteil, dass es so klein ist, dass du es so schnell mitnehmen kannst.
Ja.
Aber schön, dass du es als Nachteil siehst.
Ich habe es halt in meinem Rucksack reingeworfen und dann war es weg.
Klassiker.
Vielleicht dann einen Schlüsselanhänger mit einem AirTag dran machen das nächste Mal.
Ey, dann wäre das Teil einfach 10-mal so groß, wie es eigentlich ist. Aber safe, gute Idee. Ich habe übrigens wieder einen Koffer verloren. Und dank dem AirTag wusste ich die ganze Zeit, wo er ist. Da gab es eine richtig spannende Story dazu, die ganze Zeit in meiner Instagram-Story.
Boah, die habe ich so gefeiert, ne? Ich habe richtig mitgefiebert.
Ich auch.
Doch. Ich habe zwar, glaube ich, gar nicht drauf geantwortet oder so, aber ich so, ey, voll interessant. Der war so irgendwie in der Türkei und so. Und du verfolgst ihn die ganze Zeit. Ey. Hammer, wirklich.
Ohne den AirTag hätte ich das alles nicht gewusst. Ohne Witz.
Ja.
Ey, das war auch so komisch, ne? Ich bin ja von Berlin nach Zürich, nach Tansania geflogen, noch über Kilimanjaro. Und das Ding ist, nach Sansibar meine ich, und das Ding ist, der Koffer wurde dann über die Türkei gesendet und dann nochmal irgendwie ganz, ganz komisch. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wieso der diese Route genommen hat.
Ja.
Aber egal, ich hatte ihn dann. Achso, und das Dumme ist ja, ich bin ja mit Handgepäck geflogen. Mir wurde mein Handgepäckkoffer wieder abgenommen. Und der ist verloren gegangen.
Ach nein, Alter.
Ist das vierte Mal in diesem Jahr, dass ich einen Koffer verloren habe. Beim Fliegen.
Hast du irgendwie so eine Versicherung dafür?
Nee, man kann sich aber, man kann da irgendeinen Schadensersatz beantragen, das werde ich auch machen noch, aber ja.
Ja,
ja, mach das.
So, aber Freunde, was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert für euch? Was war das Spannendste? Wir haben natürlich nicht vorher Themen abgesprochen.
Das Spannendste für mich persönlich?
Ja,
also persönlich. Ein Thema, was mich vor allem in meinem Urlaub interessiert hat, ist der blaue Haken auf Instagram. Und
erstmal habt ihr ihn gekauft?
Nein.
Du nicht?
Ja.
Moment, du ja, ne?
Ja.
Ich habe ihn auch gekauft.
Ich wollte ihn unbedingt kaufen.
Ja.
Also da, wo ich gehört habe, ey, man kann ihn jetzt holen. Ich glaube, du hast ihn als erstes, ne, Maris?
Ja.
Du hast ihn, glaube ich, als erstes dann gepostet. Ich so, boah, ich will das auch haben. Dann habe ich, ich war in der Zeit in der Türkei und ich dachte, ich kann es deswegen nicht kaufen, was aber ja gar nicht, also es hat nicht gestimmt, sondern Sven musste ja auch relativ lange warten dafür.
Genau.
Und jetzt mittlerweile kann ich den kaufen, aber jetzt ist irgendwie der Reiz weg. So, weißt
du? Findest du?
Ja. Irgendwie ist für mich der Reiz weg.
Moment, wieso hast du den gekauft?
Ich muss sagen, ich habe den nicht gekauft, weil er cool aussieht oder ich mich krass fühle oder sonst was, sondern ich mag wirklich die Vorteile. Wenn ihr mal auf euer Profil geht und da draufklickt, die Vorteile von Meta Verified, der extra Support, der ist mir mega, mega wichtig, weil ich bin jemand, dessen Webseite schon zweimal gehackt wurde.
Ja, stimmt.
Und wenn mein Account gehackt wird, diesen Support kann ich gut gebrauchen. Und vor der allem, Nachahmungsschutz, der ist nochmal so ein Punkt. Also wenn jemand versucht, meinen Account zu kopieren, der kann den Haken nicht kaufen, weil man seinen Ausweis da zeigen muss.
Genau.
Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt für mich.
Hattest du schon mal Fake-Accounts auf Insta?
Ja. Nee, auf TikTok, ja, auf Instagram nicht.
Auf Insta schon ein paar Mal, komischerweise. Ich meine, bei uns ist das jetzt zum Beispiel nicht so krass, ne? Aber eigentlich, sobald man regelmäßig Gewinnspiele macht oder wenn man so über Finance-Themen redet, irgendwas, was mit Geld zu tun hat. Ich hatte ja mal eine Zeit lang ein bisschen über Krypto geredet zum Beispiel. Dann kommen halt ganz, ganz schnell Fake-Accounts und kopieren einfach deine Videos und so. Und ich bin ehrlich, also ich finde gerade so diese ganze Diskussion ist irgendwie so ein bisschen fehlgeleitet, also gerade halt auf TikTok, weil viele Leute sagen auf TikTok, es ist cringy, den blauen Haken zu kaufen. Kann ich irgendwo verstehen, für Leute, die, sagen wir mal, 800 Follower haben und das machen, um irgendwelche zum Beispiel Weiber zu beeindrucken. So. Das ist halt einfach wirklich cringe, das finde ich auch
das cringe. Das ist cringe, ja.
Weil man probiert da ja quasi was von diesem Statussymbol abzuschneiden, was er früher war. Aber dadurch, dass man ihn kaufen kann, ist er ja kein Statussymbol mehr. Das sind wir uns ja alle bewusst.
Ja.
Aber was ich so dumm finde, also ich sage das ganz ehrlich, das finde ich wirklich dumm, so Leute, die sich hinstellen und sagen, ja, ja, man hat sich den ja nicht verdient. Und dieses, man hat sich den ja nicht verdient, finde ich irgendwie komisch, weil das Ding ist, man konnte sich den noch nie verdienen. Niemals, also Meta ist ja nirgendwann mal hingegangen und hat gesagt, dein Content ist so geil, du kriegst den blauen Haken.
Ja, das haben die nie gemacht. Könntest auch 5 Millionen Follower haben, so, wenn du nicht eine öffentlich bekannte Person bist, also das heißt, vertreten irgendwie in irgendwelchen Medien, im Fernsehen etc., dann hast du den Haken nicht bekommen. Ich meine, mir folgen Politiker, die haben 1200 Follower, die haben den blauen Haken.
Aber Politiker, finde ich, ist nochmal für mich so ein bisschen was anderes, weil ein Politiker, der muss, also der hat ein extremes Problem von Nachahmung. Ein Nachahmen-Account
und
der
ist
rufgeschädigt. So, da bin ich komplett bei. Und Politiker ist safe. Aber zum Beispiel, für mich, das Beispiel, was ich da immer anbringe, sind Rapper. So, es gibt Rapper, genau wie die Politiker, haben 1000 Follower und haben über ihr Label den blauen Haken bekommen. Mhm. Haben die sich den verdient? Nein, sie haben den bekommen, weil sie Rapper sind. Sie können sich natürlich...
Ja, ganz viele Musiker haben das,
ja, genau. Und ich meine, ich finde es nicht falsch, dass die es haben. Das sind Personen, die werden in die Öffentlichkeit gebracht, etc. Aber sie haben sich, es geht einfach nur um dieses Verdienen. Sie haben sich den ja nicht verdient, sondern sie haben den bekommen, weil es für sie von Relevanz ist. Und ich finde einfach, es cool, dass es jetzt demokratisiert ist. Wie Mohammed sagt, diese Vorteile, gerade den Identitätsschutz, wenn man Fake-Accounts hat, ist halt echt super.
Ja.
Also ich muss zu dem Thema auch sagen, ich finde es cringe, wenn so ein Peter mit 2 Hundebildern oder Katzenbildern sich den blauen Haken kauft. Aber ich finde es absolut legitim, wenn so Leute wie wir, die wirklich Mehrwert für Tausende von Menschen bringen, den blauen Haken haben. Ich finde, wir als Creator haben den blauen Haken verdient.
Aber soll ich dir mal was zu dem Thema nochmal sagen, was ich irgendwie mega, also das, ich finde das irgendwie strange, sagt man das noch? Auf jeden cringe. Fall nutzen wir ja die Plattform Instagram. So.
Genau.
Und wir bringen den Content, also wir sind dafür zuständig, dass Instagram neue, also dass die Nutzer auf der App bzw. auf der Plattform bleiben und dadurch Werbung geschaltet wird. Quasi wir sind die Arbeiter. So, wir sind die Leute, die die Leute da drin halten. Das heißt, ich muss 17 Euro im Monat zahlen, nur damit meine Sicherheit gewährleistet wird. Auf einer Plattform, die quasi auch mich braucht. Ne? Also die brauchen jetzt nicht nur mich, aber die brauchen ja die ganzen Creator, weil ohne die ganzen Creator wäre Instagram einfach nichts. So, warum sollen die Leute da sonst reingehen? Das heißt, irgendwie ist das ist irgendwie mega
cringe. Justus, wie nennt man das? Wie nennt man das?
Kapitalismus?
Keine Ahnung? Schutzgeld.
Schutzgeld, ja. Wir zahlen quasi Schutzgeld. Ich meine, ich habe ja in der Gruppe schon geschrieben, dass ich eine Instagram-Mitarbeiterin hatte, mit der ich in Kontakt war. Wir haben quasi telefoniert und auch über den Schutz etc. gesprochen. Und kurz bevor Meta Verified released wurde, habe ich eine E-Mail bekommen von ihr. Ja, unsere Zusammenarbeit quasi ist jetzt beendet, weil wir Umstrukturierung etc. haben. Das heißt, ich muss jetzt 17 Euro nur dafür zahlen, dass mein Konto geschützt ist. Und keine Ahnung, ich meine, okay, von mir aus nimmt ihr 3 Euro oder sowas, ne, für den Service, dass ihr da alles nochmal nachprüfen müsst, die Ausweise kontrollieren etc. Aber Bruder, 17 Euro ist, finde ich, zu teuer. Vor allem muss man auch sagen, das wird sowieso später günstiger. Also wenn man den über den Browser kaufen kann, wird man ja diese 30% nicht an Apple noch abdrücken müssen. Ich habe mich halt nur gefragt, warum die das jetzt noch nicht gemacht haben, weil ich wollte dazu ein Video machen, aber es funktioniert aktuell nicht.
Bei Meta geht's.
Warte mal, Nebengedanke, könnte man theoretisch Türkei VPN anschmeißen und dann
funktioniert nicht.
Für 2 Euro oder so?
Das kann also funktionieren.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil...
Weil ich hab einen türkischen Pass, nur nebenbei.
Also, also meine Theorie, wie das nicht funktionieren könnte, also ich weiß nicht, ob es nicht funktioniert, aber meine Theorie, kommen wir auch gleich nochmal zu Thread, wurde ja auch in der EU gesperrt. Und ich war in Tansania und war ja ganz klar im Ausland und bei mir wurde es auch gesperrt. Also unsere Accounts sind als europäische Accounts geflaggt und ich glaube, deswegen wird das nicht funktionieren. Aber nochmal zu diesem...
Kann ich euch, also ihr habt ja beide den blauen Haken, habt ihr jetzt schon irgendwie eine Veränderung gemerkt? Also bekommt ihr dadurch mehr Reichweite oder antworten gewisse Leute viel schneller? Wie ist die allgemeine Wahrnehmung?
Also ich sag dir, wie es ist. Mein Account wurde noch nicht gehackt, deswegen oder Fake-Account ist noch nicht aufgetaucht, deswegen alles gut. Was ich gemerkt habe, also die einzige Veränderung, die ich gemerkt habe, war, dass nachdem ich den wirklich hatte, wirklich so viele Menschen, aber instant, vielleicht so eine Stunde später maximal, sind in meine DMs geslidet und meinte, du hast den blauen Haken? Oh mein Gott, krass. Und ich hatte den ja schon, als das noch nicht so viele Leute mitbekommen haben. Ich war ja einer der Ersten, der den überhaupt hatte. Und das war einfach, das war das Krasseste, was ich gemerkt habe. Aber also jetzt mal ganz im Ernst, ich habe den ja wie gesagt nicht gekauft, um jetzt bei irgendwelchen Leuten in die DMs zu sliden oder so. Ja. Das ist mir auch eigentlich relativ egal. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht doch schneller Antworten bekommt. Aber Murmit, wie ist es bei dir?
Bei mir genauso. Also ich habe auch in meinen DMs so diese, boah, krass, du hast den blauen Haken. Und ich so, Bruder, chill, ich hab den gekauft. Diese. Ja. Aber ansonsten, ob die Videos besser performen oder sowas, nee.
Nein, gar nichts. Das überhaupt auch nicht. Und das ist auch, ehrlich gesagt, wenn das so wäre, dann wäre es ja wirklich pay to win. Das wäre wirklich komplett lost. Und außerdem, wenn du willst, dass deine Videos besser verformen, kannst du sie einfach bei Facebook boosten, also oder bei Insta boosten. Also kannst du auch Geld für auskippen.
Ja, also ich hatte so meine Bedenken, dass man so ein quasi so ein Shadowban Light hat, wenn man den nicht kauft. Aber ist ja anscheinend gar nicht so der Fall. Also Gott sei Dank nicht.
Wie viel kostet das?
Es ist nicht sinnvoll, das zu machen, sage ich mal so, als Creator.
Okay. Ja, macht keinen Sinn.
Ich habe die CPMs nicht im Kopf, aber es ist, also Facebook ist schon im Verhältnis relativ teurer, TikTok ist um einiges günstiger. Nochmal in Gedankengang bezüglich des Preises. Also aktuell ist es ja so, dass es ja wirklich 17 Euro im Monat kostet. Mhm. Aufs Jahr hochgerechnet, jetzt nichts Falsches sagen, sind das 204 Euro. Und für uns, wir sind Creator, so alles gut, wir können das von der Steuer absetzen, so 204 Euro kann man mal machen, ist jetzt auch nicht wenig, aber ich sag mal so, unsere Podcasting-Software, die wir hier haben, kostet mal einiges mehr aufs Jahr gerechnet. Und was ich mir dabei denke ist, jetzt haben wir die Welle, wo diese ganzen Hiopies sich, Hiopie, auch geiles Wort, sich den blauen Haken holen, aber also, sobald die halt checken, dass sie nach dem ersten Monat 16 Euro, nach dem zweiten Monat 32 Euro und so weiter bezahlen, dann 48, dann merken sie so, okay, krass, das will ich nicht bezahlen und dann werden sie damit auch aufhören. Ich meine, die Leute wollen doch schon bei Netflix-Kosten rum und da haben die ja für den normalen User einen viel höheren Gegenwert.
Aber wisst ihr, was ich glaube? So ein Netflix-Abo kündigen, das merkt ja keiner, aber wenn du den Haken gekauft hast und dann der weg ist, Das merkt ja jeder. Das wird dir auch beschäftigen.
Ja, ich glaube aber, das ist eher so was Persönliches. Ich sag dir, so ein 1000 Abonnenten oder so ein kleiner Mensch, so, ne? Nicht kleiner Mensch, aber so jemand, der wenig Follower hat, der kein Creator ist, so ist es vielleicht besser formuliert, der wird sich den zwar kaufen und der wird genau diesen Gedankengang haben, den du hast: Oh mein Gott, ist das nicht cringe? Aber ist also eines der Sachen, die man sich immer klaren muss: Der Mensch, der sich am meisten für dich interessiert, bist du selber. Und wahrscheinlich wird es 98% der Leute nicht auffallen. Und denen es auffällt, sind halt deine guten Freunde dann, und denen sagst du dann: Ja, haha, hihi, ich will nicht mehr 17 Euro im Monat bezahlen. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Mhm.
Ja.
Aber habt ihr noch irgendeinen abschließenden Gedanken dazu? Sonst
ja. Vielleicht. Ja. Und zwar, der Hype vom blauen Haken wird auf jeden Fall abflachen die nächsten Monate. Das heißt,
ja.
Jetzt aktuell haben wir ja noch, verbinden wir da den blauen Haken noch mit Status quasi.
Genau.
Und obwohl, jetzt wenn ich so ein bisschen nachdenke, ich glaube, das wird auch immer noch so ein Statussymbol bleiben, weil du dann so quasi so flexen kannst. Das ist so wie Fortnite-Skin oder sowas, weißt du? Es ergibt ja auch keinen Sinn, aber die Leute kaufen sich das, um irgendwie zu flexen. So, ja, sind ja nur 17 Euro mäßig, weißt du? Genau. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus wird und ob Instagram auch mal, auch wie Twitter, so einen goldenen Haken rausbringen wird oder nicht. Ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt.
Ich wüsste nicht, wofür, ehrlich gesagt, weil der riesige Vorteil bei Instagram ist ja, dass du wirklich eine Verifikation mit dem Ausweis hast und nicht einfach, keine Ahnung, ich kann jetzt ja nicht einen Account Muhammad Kana stellen, da kriege ich ja den Haken nicht. Das heißt, also ich glaube so, du musst nicht unbedingt Leute extra verifizieren, weil Twitter hat ja das riesige Problem, dass Leute Elon Musk Profil erstellt haben.
Ist das nicht wie bei Instagram, dass man da seinen Ausweis und so abgeben muss, also, Klarnamen?
Ich hatte eigentlich auch im Kopf, dass das so ist. Ich habe es aber nie getestet. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass, sobald das eingeführt wurde, sau viele so Elon-Profile erstellt wurden.
Mhm.
Ja.
Ja, Twitter.
Ach, genau.
Aber Techniker, hol dir den Haken.
Ach so, ein riesiger Nachteil, den der Haken hat, wollte ich noch kurz sagen. Du musst halt wirklich deinen Klarnamen in dem Profil haben. Also ich zum Beispiel jetzt nicht Marius Fuchs, ach Wunder, ist nicht mein richtiger Name, sondern Marius Würz. So, das heißt, das muss ich in mein Profil jetzt reinschreiben. So, für mich ist das kein Problem, wenn du einmal mich googelst, findest du meinen LinkedIn, darüber meinen richtigen Namen, aber ich glaube, damit haben viele Leute auch noch ein Problem.
Mhm. Ja.
Das Ding ist, nach 15 Tagen kannst du das wieder ändern und der bleibt dann auch.
Also sicher?
Also ich werd meinen Nachnamen da wieder rausnehmen, ja, sicher.
Aber die Bedingung für den blauen Haken ist, dass du deinen Nachnamen drin haben musst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den dann behältst.
Es wird bestimmt wieder geprüft dann.
Ja.
Sobald du ihn änderst.
Meint ihr, die Bio wird doch nie geprüft?
Doch, also bei wem war das? Bei einem doch von uns, Sven? Nee. Irgendjemand hatte doch nicht seinen Nachnamen in der Bio und er wurde zuerst abgelehnt. Luigi war das.
Luigi. Ah.
Und ich würde da ein bisschen Geld drauf setzen, dass du den nicht behältst. Beziehungsweise, dass die dann sagen: Hey, wenn du den Haken behalten willst, dann mach bitte wieder deinen Nachnamen rein. Weil das ist ja, genau das ist ja der Sinn vom blauen Haken, dass du wirklich du bist und du jetzt nicht aus Muhammad Khan plus dein Nachname dann irgendwie Marius Fuchs machen kannst und den behältst.
Ja, okay, ist ja eigentlich auch egal. Weil in meinem Impressum steht mein Name eh.
Genau. Wer ihn herausfinden will, kann ihn herausfinden. Das ist
genau. Aber Technikalbe, hol dir den.
Safe. Ich werde mir den auch holen, aber das ist
aktuell. Der wird dir stehen.
Nein, guck mal. Das Ding ist, am Anfang wollte ich den ja unbedingt haben, so weil ich das irgendwie geil fand. Ich so, boah, geil, blauer Haken etc. Aber jetzt, wo ich ihn kaufen kann, denke ich mir so, ja, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Das ist so wie eine Versicherung. Ja, morgen kümmere ich mich drum, weißt du? So ist es eher. Also ich würde es mir auch eher zum Schutz kaufen. Morgen zahle ich mein Schutzgeld, weißt du? Aber ich habe gehört, dass Twitter, ich will eine Überleitung finden.
Ja.
dass Twitter jetzt Konkurrenz bekommen hat. Marius, möchtest du ein paar schöne Worte über die Konkurrenz verlieren?
Also, gerne. Mit Herz. Also erstmal Einleitung. Ich hätte nie gedacht, wirklich niemals, dass Meta es hinbekommt, ein neues soziales Netzwerk auf den Markt zu bringen, von dem die Leute begeistert sind und ja. es lieben zu nutzen. Also jetzt mal wirklich, das ist eigentlich das, was ich an der ganzen Thematik so faszinierend finde. Kurz zum Kontext, Elon hat ja in der letzten Zeit ein bisschen Scheiße mit Twitter gebaut.
Ein bisschen.
Alle, die meisten Werbetreibenden sind abgesprungen, niemand hat mehr wirklich auf der Plattform zu sein, Hassrede und so weiter. Nicht von der Reichweite, aber von der Anzahl ist viel höher geworden. Es gibt, Fun Fact, es werden viel mehr Accounts mittlerweile gesperrt bei Twitter, als Elon noch nicht das gekauft hat. Das liegt daran, weil die einfach keine Anwälte mehr haben, um gegen so behördliche Sperrungsanfragen vorzugehen. Genau, aber deswegen dachte sich dann Mark Zuckerberg, yo, das ist meine Chance. Ich hire mal, also ich stelle mal ein paar Leute ein, die früher bei Twitter gearbeitet haben, die von Elon rausgeschmissen wurden, und baue mein eigenes Twitter. Das hat er Threads genannt, was von der Namensentscheidung ein bisschen blöd war, aber hey. Ja, und das ist im Prinzip ein 1:1 Twitter-Klon. Also mehr kann man dazu nicht sagen, es ist wirklich 1:1 Twitter. Es hat nur ein paar Nachteile. Was sind die Nachteile, Freunde?
Warte, kurz, warum findest du den Namen nicht gut?
Heißt Threads nicht im Englischen sowas wie Schwäche? Jetzt natürlich meine schlechten Englisch-Skills.
Ich habe überhaupt keine Englisch-Skills.
Heißt Threads nicht Feinde?
Threads
ja, Feuerstein. Sowas.
Nee, so wie es geschrieben wird, Themen, glaube ich.
Nee, genau, aber ist also ausgesprochen. Weißt du? Irgendwie so war das. Egal, auf jeden Fall irgendwie okay. sowas war das. Also irgendein, eigentlich in Englisch, negativ, ach, das ist jetzt natürlich mega peinlich, dass das jetzt niemand von uns einfällt. Ich habe es gerade auch gegoogelt, es wird wahrscheinlich anders geschrieben. Ich will das jetzt aber rausfinden.
Ja,
erzähl mal bitte kurz über die Probleme. Mal,
ja, der Threads, größte...
Genau, es wird mit T hingeschrieben.
Okay.
Das ist nämlich das Ding. Und das Bedrohung. Also, ist eine, ja genau, Bedrohung.
Okay.
Und das ist halt so eine Doppelbelegung, das ist halt scheiße.
Ja.
Hast du eine Bedrohung für Twitter?
Bedrohung.
Ja, was sollst du sagen, Yusuf?
Ich finde, also ich weiß nicht, ob du das meinst, aber ich finde, der größte Nachteil, was ich aber auch als Vorteil sehe, also für mich persönlich, ist, dass man einen Instagram-Account braucht, um sich dort anzumelden. Für mich kein Problem, ich hätte es sowieso so gemacht und ich fand das auch sehr praktisch, dass ich direkt den Leuten folge, denen ich auch auf Instagram folge, und ich weiß nicht warum, aber plötzlich haben die mir auch gefolgt. Das war wahrscheinlich so ein automatisiertes System. Was aber problematisch ist für die EU, dass man halt einen Instagram-Account dafür braucht, und das gefällt der EU nicht. Und deswegen gibt es das jetzt aktuell auch noch nicht in Europa. Ich weiß nicht, ob es da jetzt der Hauptgrund ist, aber unter anderem.
Ist es nicht so, dass der Digital Market Act, der aber noch nicht durch ist, da irgendwas gegen sagt? Irgendwie sowas war das doch.
Richtig.
Okay. Jetzt irgendwie auf Regulierung warten.
Also, wenn man in die Datenschutzbestimmungen von Threads guckt, im Apple App Store sieht man auch ganz genau, worauf die App zugreift. Und das ist einfach zu viel. Also da wird auf Kreditkartendaten zugegriffen, auf Kontakte wird zugegriffen, und das ist alles nicht DSGVO-konform.
Aber man muss doch den ganzen Sachen auch explizit zustimmen eigentlich, ne? Soweit ich weiß.
Jein.
Also er kann ja nicht einfach meine Kreditkartendaten angucken oder auch Kontakte.
Also ich habe es mit einer türkischen Apple-ID erstellt, deswegen, also mich haben die nach nichts gefragt quasi, soweit ich weiß. Ja.
Genau das ist das Problem. Diese Abfragen fehlen für die EU.
Ah, okay. Ja, nervig. Also ich finde es auf jeden Fall krass. Also was ich noch mega erstaunlich fand, war, es ist ja wie gesagt nicht in der EU verfügbar, aber wie viele Leute, gefühlt jeder in dieser Social-Media-Bubble hatte die App. Und auch alle haben sie gefeiert, alle waren da aktiv, so alle haben auf Deutsch getweetet, aber das fand ich irgendwie so krass. Und ich dachte eigentlich, meine Theorie war, Mark Zuckerbergs Strategie ist, er macht so die Grenze, dass die Leute das in der EU nutzen, so relativ niedrig, um vielleicht so ein bisschen Druck auf die EU auszuüben oder so. So dass sie halt sehen, hey, lass doch den Leuten ihren Spaß oder so. Man könnte natürlich auch sagen, sie hätten es von Anfang an auch datenschutzrechtlich entwickeln können. Wäre natürlich auch
eigentlich schon, ja.
Ja.
Ja, aber hey, ich fand es auf jeden Fall krass, wie viele Leute es hatten. Und auch, ich meine, also, wenn du ein iPhone hast und jetzt keine Apple-ID hattest, du musst dir extra eine englische Apple-ID erstellen. Beziehungsweise, ich habe mir nur US-amerikanisch erstellt.
Ja, ich habe natürlich erstellt.
Du musst eine Adresse angeben, du musst eine Telefonnummer angeben. Ja. Also die Hürde war schon hoch. Du, ja, konntest, ja, du konntest aber irgendeine Telefonnummer nehmen. Ich habe meine tansanische genommen. Ja, aber hey, das haben viele gemacht.
Eine Frage Android- an euch beiden.
Ja.
Die das genutzt haben. Sorry, dass ich da so reingrätsche.
Gerne.
Weil ich habe das nicht genutzt. Für mich war die Hürde zu hoch.
Ja.
Was hat euch dahin so angezogen? Warum hattet ihr so Bock auf Threads?
Also ich bin ja jemand, der nutzt sich, guckt sich eigentlich jedes neue soziale Netzwerk an, was irgendwie ein bisschen spannend klingt. Und für mich war es einfach, ich habe halt gesehen, es kam raus und dachte mir eigentlich, okay, das probierst du mal aus. Ich hatte an dem Tag eh ein bisschen Zeit und habe mich dann halt damit beschäftigt mit Apple ID etc. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist wirklich eine coole App. Also die App funktioniert an sich halt cool. Und sie fühlt sich auch cool an. Sie ist viel, viel komischer, dass man das so sagt, viel, viel schneller als Twitter. Sie fühlt sich viel moderner programmiert an als Twitter und so. Und dann aber auch so ein bisschen dieses, es war so ein bisschen am Anfang, also als ich die App dann hatte, dieses Clubhouse-Gefühl. Am Anfang waren wenig Leute, die man so kennt, also wenig Leute da, aber alle kennt man halt und konnte halt viel direkter mit denen halt interagieren und halt so schreiben und so. Und das fand ich persönlich daran auch spannend. Und weil es halt auch ein Hype, kleiner Hype war. War ja auch Platz 1 in den Twitter-Trends. Elon Musk hat übrigens verboten, dass man Threadlinks auf Twitter posten kann. Die werden alle geblockt.
Krass. Ich frage das, weil ich habe ja nicht nur von Creator-Kollegen mitbekommen, die das installiert haben, sondern auch so von normalen Freunden von mir, die, ja, gar nicht so Social-Media-affin oder Tech-affin sind, habe ich auf einmal gesehen, die installieren sich Threads. Ich dachte ja, mir so,
Digga. Weil der Hype so groß war, ne?
War.
War.
Ich hab so geschrieben, so, wow, läuft bei dir.
Marius, nutzt du Threads aktiv? Weil ich hab's bei mir persönlich, ich hab's installiert, ich hab irgendwie irgendwas getweetet, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Und seitdem ist es so Stillstand irgendwie, weiß ich nicht. Also es lebt noch nicht. Es lebt noch nicht. Es atmet noch nicht mal, habe ich das Gefühl.
Also
nochmal. Ich meine, es ist normal, wir sind in Deutschland etc., aber safe. Wie ist denn deine Erfahrung?
Also ich glaube, vielleicht, also ich hatte das große Glück, dass ich auf Instagram relativ vielen Leuten gefolgt habe, die halt rübergegangen sind. Viele so aus der Tech-Szene, ein paar Journalisten und so weiter. Also Leute, die halt so früh bei sowas dabei sind, und dementsprechend war halt meine Timeline schon am Anfang relativ früh so relativ lebhaft und auch mit coolen Leuten. Das ist halt das Ding, der Social Graph von Instagram wird halt komplett übernommen. Also Leute, die auf Threads sind und denen du auf Instagram gefolgt hast, den folgst dann auch auf Threads und umgekehrt auch. Also Leute, die dir gefolgt sind, folgen dir dann auch automatisch. Deswegen habe ich auch, glaube ich, 120 Follower oder 130 Follower direkt gehabt. Was, wenn man sich überlegt, eigentlich voll viel ist für eine App, die in der EU gesperrt ist. Aber auch andere Leute, die um einiges bekannter sind als ich, die haben auch schon über 1000 Follower gehabt, jetzt in relativ kurzer Zeit, also deutschsprachige. Und krank. Für mich war das, wie gesagt, dieses Zugangsding. Also ich habe es halt genutzt, ich habe auf Leute geantwortet, ich habe Sachen gelesen. Gefühlt war man halt viel näher an den Leuten dran und das fand ich halt cool. Ich habe Twitter nie aktiv genutzt, nur so ein bisschen als Konsument hin und wieder oder wenn man was recherchiert hat, aber das fand ich da schon echt cool.
Ja.
War es bei dir denn irgendwie leer oder wie hast du es wahrgenommen?
Also bei mir war es leer, bei mir ist es immer noch leer. Ich habe gerade nochmal reingeguckt. Ich habe zwar 200 Follower, aber
ja.
Ich weiß es nicht. Also ich nutze ja auch nicht gerne Twitter, sage ich mal. Also bewusst nicht gerne. Ich nutze es auch wirklich nur so zum Recherchieren oder wenn ich mal wirklich Langeweile habe und Bock habe, irgendwie so einen Actionfilm zu sehen. Ich sag dir ehrlich, auf Twitter ist bei mir viel mehr los, aber vielleicht muss ich aktuell noch so ein bisschen den Algorithmus füttern. Wobei ich auch sagen muss, bei Twitter sind ja die ganzen Streamer unterwegs.
Ja.
Und meine Timeline ist quasi voll mit denen, weil ich mag diesen Beef einfach. Ich weiß nicht, ob ihr aktuell so ein bisschen mitverfolgt mit Skuros und Shoyoka und sowas. Und
nicht wirklich, aber
das ist für mich, Bruder, so wie Dschungelcamp, weißt du doch so, ne? Das entspannt mich so ein bisschen. und deswegen ist es halt quasi so bei mir erstmal leer. Aber ja. das wird sich 100% ändern, sobald das Ding auch irgendwann mal in Europa offiziell erlaubt ist. So bin ich mir sicher, dass sich das ändern wird.
Das ist ja nämlich das Ding. Aktuell ist es so, dass alle profilbezogenen Informationen für europäische Profile, man muss es wirklich sagen, für europäische Profile geblockt sind. Also ich war ja im Ausland, ich habe auch viel jetzt mit VPNs und so gearbeitet, einfach weil ich damit arbeiten musste. Und es ist halt so, dass Thread halt einfach, ich glaube seit 4 Tagen oder so, oder länger, ich weiß gar nicht mehr, einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, der Feed lädt, du kannst Tweets lesen, aber du kannst nichts posten. Deine Notifications gehen nicht, also du siehst niemand, wer dir folgt oder so, und dein Profil lädt nicht, also deine vergangenen Thread-Posts laden nicht. Das heißt, diese App ist für europäische User gerade effektiv nicht mehr nutzbar, und seit dem Zeitpunkt nutze ich sie auch nicht mehr, weil halt dieser Zugang, also für mich war es halt wie gesagt der Zugang zu Leuten, und das waren ja primär Deutschsprachige, die sind halt nicht mehr da, und das ist halt echt schade gewesen, weil ich habe die App echt gerne gehabt.
Okay, vielleicht liegt das auch daran, weil das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja.
Also bei mir funktioniert es ganz normal, aber ich poste ja auch nichts oder so, ne? Ja, die Timeline lädt.
Nur englischsprachige Leute.
Ja. Ja, genau.
Ja. Weil die Deutschen einfach nicht mehr posten können.
Weiß nicht, ich finde es traurig, weil ich habe voll Bock auf diese App. Ich bin ehrlich. Ja. Ich hätte auch voll Bock auf Twitter, aber ich finde, Twitter ist so verseucht und so giftig. Genau. So, ich habe gar keinen Bock darauf.
Ja, und seitdem die Sache mit Elon ist, glaube ich, haben auch viele Leute einfach keinen Bock mehr auf die App. Aber ich muss auch sagen, das war halt bei Threads gar nicht. Ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen Twitter-Lite mit so nicht mehr so viel Beef und so.
Genau. Das wäre auf jeden Fall
Freunde,
gut.
Freunde, lasst uns Snapchat übernehmen.
Snapchat, ja, Mann. Ey, ich habe mittlerweile 2000 Follower auf Snapchat. Ich bin richtig stolz.
Wie funktioniert dieses Spotlight? Ich check das.
Ich habe keine Ahnung.
Bruder, es ist so kompliziert, wirklich. Ey.
Also wirklich, Snapchat, das mache ich einfach automatisiert. Ich kümmere mich da wirklich null drum. Ich poste es auf TikTok, es wird automatisch auf Snapchat hochgeladen und ich bin fein damit.
Okay.
Und ich guck so ein paar Tage rein, gucke mir die Notifications, die Kommentare dann an und das war's. Aber hey. Aber lass uns, apropos über andere Plattformen, mal über das, was ich eigentlich mit am spannendsten finde. Nämlich, Daddy Google probiert, Daddy Oatman anzugreifen, indem sie Google Bard endlich in Europa rausgebracht haben. Und habt ihr es genutzt? Habt ihr es getestet?
Ja. Erzähl mal. Ich hab's nicht intensiv getestet. Ich hab's an dem Tag, wo es rauskommt, habe ich es ein bisschen benutzt und ich bin ja ein richtiger Fan von ChatGPT. Ich brauche es quasi für meinen Job, weil ich jedes Mal irgendwelche Texte umschreiben muss oder irgendwelche E-Mails etc. Und ich mache aber
kurz,
auch.
Ja. Geisteskrank underratete Funktion von ChatGPT. Korrigier mir den Text und schreib ihn, dass er flüssiger klingt. Und das mit 3.5.
Das mache ich jeden Tag mittlerweile. Ja.
Also,
genauso mit diesem Prompt. Ja. Genauso.
Also das Ding ist halt, du kannst halt richtig schnell was tippen, das da reinmachen, den Prompt habe ich copy-paste immer hier so im Ding und
du
fertig.
Kannst ihn ja auch trainieren quasi, ne, dass er sich das merken soll etc. So, deswegen finde ich das relativ cool.
Und ich kann Sachen sagen, mach das kürzer,
genau.
Mach kinderfreundlich, keine Ahnung, das ist so cool.
Ja, aber zurück zu Bart, ich habe dich unterbrochen.
Jetzt habe ich den Faden komplett verloren.
Das tut mir mega leid.
Auf jeden Fall, ich habe es getestet an dem Tag, wo es rauskam. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist schnell.
Ja.
Also ich hab sehr schnell Antworten erhalten, da war ich ein bisschen überrascht. Es antwortet nicht so wie ChatGPT, so irgendwie Wort für Wort, sondern es kommt auf einmal, boom, so direkt in die Fresse rein. Und ich glaube, ich müsste es ein bisschen intensiver testen, aber ich bin, glaube ich, auch gar nicht so die richtige Person dafür, weil ich code nicht damit. Ich stelle keine Apps oder ich schreibe keine Bücher oder sowas mit dem. Aber so nach meinem Gefühl, jetzt wo ich so ein paar Texte umschreiben lassen wollte, es hat mir manchmal einfach nicht so die Antwort geliefert, die ich mir gewünscht habe. So ich bin aber auch zu sehr verwirrt von ChatGPT und damit meine ich nicht Bing, weil Bing, ich finde Bing schrecklich, wirklich. Also Bing ist für mich kein ChatGPT.
Ich kenne niemanden, der Bing AI noch nutzt.
Ich weiß, es ist wirklich nicht gut. Es ist nicht gut. Und bei ChatGPT ist man halt verwirrt, dass, also ich bin mir 100% sicher, er weiß noch genau den Kontext, worüber ich gerade gesprochen habe. Also ChatGPT ist viel intelligenter als Google Bard, aber da muss ich Google Bard erstmal in Schutz nehmen, weil es wurde neu released. Also es ist, das steht ja auch oben links, dass es noch ein Experiment ist quasi.
Das sagt ChatGPT aber auch, ne?
Okay.
Also wenn du dich mit neuen Webbrowser einloggst, dann steht wieder immer dieser Disclaimer.
Es krass, ist experimentell, das habe ich voll verdrängt
Research Review. Ja, ja, ich habe es auch gemerkt, weil ich mich da letztens bei Safari mal angemeldet habe und das mir ist wieder ins Auge gesprungen.
Okay.
Ja.
Also für mich Google Bard, jetzt mal um mal zum Schluss zu kommen. Der Ersteindruck, es war gut. Es hat mich jetzt nicht überrascht oder sowas. Es war nichts, wo ich gesagt habe, boah, okay, das finde ich gerade richtig geil. Aber so der Ersteindruck war, okay, für mich persönlich ist es noch ein Experiment. Es ist okay, es reicht wahrscheinlich so, um Mails oder sowas umzuschreiben. Und aber das muss ich auch noch viel intensiver testen, um da wirklich ein Fazit zu ziehen. Wie war es denn bei euch oder bei dir?
Ich weiß nicht, ob Mohamed das benutzt hat. Getestet?
Auch so ein bisschen wie Yusuf, jetzt nicht intensiv. Aber ich glaube, bei Bard wird der Game Changer, sobald es in den Google Assistant eingebaut
stimmt.
wird. Dadurch wird das safe krass.
Ja.
Und in Gmail und so. Und in Google Docs.
Ja. Genau, den ganzen Workspace von Google. Es wird Hammer. Ich warte so krass drauf. Ich habe voll Bock drauf. Wirklich.
Also Freunde, ich habe es auch ein bisschen getestet. Vielleicht ein bisschen intensiver. Ich habe auch so Prompts, die bei ChatGPT, ich habe so Standard-Prompts für so ein paar Dinge getestet und die probiert. Und da natürlich ist es ein anderes Sprachmodell. Man kann es nicht eins zu eins benutzen. Da war ich bei den Antworten nicht so, also so dieses, was du gerade meinst, E-Mail schreiben, etc. funktioniert alles gut, alles fein, ist auch schnell, das ist, meins geil. Ich finde, das Design ist auch schöner, viel, viel schöner als ChatGPT, muss man
ja
auch
moderner,
sagen.
Ja.
Ist Teil der User Experience. Ich finde, das würde mich mal interessieren. Also mein Gefühl ist, wenn ich mir Google Bard angucke und mir auch die Antworten angucke, wirkt es auf mich viel vertrauenswürdiger als ChatGPT. Einfach durch die Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Nicht von den Inhalten, einfach nur von der Aufmachung und wie das generiert und so. Das Ding ist aber, also auch ein riesiger Vorteil, Bard googelt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber es kann aufs Internet zugreifen. Das konnte kann ChatGPT aktuell nicht, weil das Bing-Plugin gesperrt ist aktuell. Wisst ihr wieso?
Nee.
Weil man damit auf Zeitungsartikel zugreifen konnte, die in seiner Paywall waren. Auf jeden Fall ist das, was ich gehört habe.
Lol.
Auf jeden Fall.
Ja.
Mir ist was aufgefallen und dafür möchte ich euch ein bisschen was vorlesen. Ich bin natürlich extrem gut vorbereitet. Nämlich, ich habe natürlich erstmal das, was jeder als erstes macht, nach einem selber gefragt. Nämlich, wer ist Marius Fuchs? Und der erste Antwort war, ich bin ein Sprachmodell, auch können wir das in Chatbot und das darauf trainiert, Informationen umfassend zu sein. Also auf jeden Fall, da hat es keinen Vorschlag gemacht und man kann sich weitere Vorschläge anzeigen lassen. Und dann wusste es plötzlich was. Und dann hat
das
er geschrieben...
Das ist übrigens auch richtig cool, ne? Dass man da zwei weitere Vorschläge hat. Das fand ich auch sehr praktisch.
Ja. So. Marius Fuchs ist ein deutscher YouTuber, der sich auf Technikvideos spezialisiert hat. Soweit so richtig. Er hat über 7,65 Millionen Abonnenten auf YouTube und über 1,5 Milliarden Aufrufe. Marius Fuchs ist am 22. Juli 1990 geboren. Das stimmt weder Tag noch Monat noch Jahr in Berlin noch Ort. Die Information ist, glaube ich, gar nicht mal im Internet. Es ist der 8.1.98 in Krefeld. Er begann seine YouTube-Karriere im Jahr 2017, stimmt auch nicht. Und seitdem über 1000 Videos veröffentlicht, stimmt auch nicht, ich glaube, es sind 600. In seinen Videos stellt Marius Fuchs neue Produkte vor, testet Gadgets und gibt Tipps für die Nutzung von Technik. Das kann man so sagen. Er ist auch bekannt für seine humorvollen Videos und seine Interaktion mit den Zuschauern. Das ist auch okay, ist ja ein allgemeiner Satz. Marius Fuchs ist einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschland. Er ist bekannt für seine informativen und unterhaltsamen Videos und seine große Fangemeinde. Also,
weiß ich nicht.
Okay, wir können ja mal weitergehen. Ich habe ja noch mehr gefragt. Wer ist Technik-Abi? Technik-Abi ist ein deutscher YouTuber, der über Technik, Gadgets, Apps, Videospiele berichtet. Würde ich sagen, ist okay, aber hätte ich, glaube ich, anders formuliert. Er hat über 75.000 Abonnenten. Übrigens, das war die erste Antwort. Das ist kein Vorschlag gewesen. 75.000 Abonnenten auf YouTube und seine Videos wurden über 10 Milliarden Mal angesehen. Hast du 75.000 auf YouTube? Das habe ich nicht gefact-checkt.
Ja, das stimmt.
Okay. Technik-Abi ist bekannt für seine ehrlichen und authentischen Berichte und seine starke Community. Das stimmt auch, würde ich sagen. Ja. Er hat einen Insta-Account mit über 70.000 Followern. Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Nee. Sehr veraltet.
Jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's. Technik-Abi hat sein Abitur in Informatik gemacht und arbeitet als Softwareentwickler. Er ist seit 2016 auf YouTube und hat seitdem über 500 Videos veröffentlicht. Seine Videos sind beliebt, weil er über aktuelle Technikthemen berichtet und seine persönlichen Erfahrungen mit Produkten teilt. Er ist auch bekannt für seine humorvollen Videos und seine witzigen Kommentare. Was sagt ihr dazu?
Ich wusste nicht, dass ich irgendwie irgendwas im Bereich Informatik gemacht habe.
Vor allem auch Abitur in Informatik.
Abitur? Warte mal.
Ja.
Warte mal. Ich habe das aber angefangen. Es war jetzt nicht direkt Informatik, aber es war so, wie hieß das nochmal? Informationstechnologische Blabla. Da habe ich
aber
mal.
Steht das irgendwo im Internet?
Nein,
im
steht nicht. Ich habe es doch sogar selber verdrängt. Ich meine, das ist jetzt ein blöder Zufall so. Aber ich habe es mal versucht. Aber nee, das stimmt nicht. Also faktisch gesehen sowieso nicht.
Ja.
Aber da war schon eine kleine Ähnlichkeit. Aber krass. Okay. Wie kommt er darauf?
Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben ja natürlich noch eine dritte Person hier in dem Call mit dabei.
Okay.
Wer ist Mohammed Khan? Das war meine erste Frage. Nee, zuerst habe ich gefragt, wer ist Mohammed Khan? Und dann habe ich gefragt, wer ist Mohammed Khan von TikTok? Und ich habe zweimal die gleiche Antwort bekommen und konnte keine weiteren Vorschläge mehr angucken. Ich habe nicht genügend Informationen zu dieser Person, um dir bei dieser Anfrage zu helfen. Ich bin ein Sprachmodell und kann kommunizieren und so weiter. Also er hat einfach keine Infos. Und das war so eine Default-Antwort. Was mich aber wundert, Mohammed ist der Einzige, der eine Webseite hat. Hm. Und vielleicht hätte er doch diese Webseite finden müssen und dann daraus irgendwas drehen müssen. Wisst ihr, wenigstens Mohammed Khan ist eine Webseite oder so.
Ich meine, es steht ja auch im Impressum und so der ganze Name etc. Genau. Also das kann er sich ja irgendwie da rausziehen.
Aber mir fällt gerade was ein. Ich frage mal,
das ist aber halt das Problem mit den Live-Daten. Das hatte ja auch schon Bing quasi, dass da auch nicht alles so rund lief. Also so ein paar Sachen einfach nicht gestimmt haben und falsche Quellen noch angegeben wurden.
Aha. Wer ist Mukan? Jetzt haben wir eine Antwort. Ha! Und die ist sogar gut. Mukan ist ein beliebter YouTube-Kanal, der von Mohammed Khan Akman betrieben wird.
Wow! Stimmt.
Krank. Geil. Du hast falsch gefragt.
Hat meinen Nachnamen geleakt.
Er hat über 1,2 Millionen Abonnenten und seine Videos wurden über 100 Millionen Mal angesehen. Mukan lädt regelmäßig Videos zu den verschiedenen Technikthemen hoch, darunter Gaming, Vlogs, okay, Vlogs jetzt nicht so viel, und Challenges. Challenges jetzt auch nicht so viel. Er ist bekannt für seinen Humor, würde ich sagen, und seine positive Einstellung, das kann man auch sagen. Mohammed Khan wurde am 15. März 1998 in Frankfurt am Main geboren. Mohammed, stimmt das?
Komplett falsch. Für die Leute, die das wissen wollen.
Ja.
22.02.95 in
der. Also auch komplett falsch. Alles falsch.
Ja.
Dann er begann seine YouTube-Lehre 2013 und lädt regelmäßig Videos hoch. Mukan ist ein erfolgreicher YouTuber. Und seine Videos werden von Menschen auf der ganzen Welt angesehen. Das kann man schon sagen, oder?
Dazu muss ich sagen, der Mukan YouTube-Kanal, der wurde tatsächlich 2013 erstellt.
Aha. Also,
krass. Der hieß damals News to Talk und ich wollte damals als 14-jähriger Pups schon so Gaming und Tech-News machen.
Yeah.
Und damals war meine Mutter so, ihr kennt das gerade von ausländischen Müttern, so, na, mach was Vernünftiges, such dir eine Ausbildung, such dir einen Job und so. Und dass ich das jetzt wirklich hauptberuflich mache mittlerweile, damit haben wir alle nicht gerechnet, ich auch nicht.
Ja.
Aber der Kanal ist im Oktober 2013 entstanden.
Ach was, und ich dachte, das wäre falsch. Krass. Mohammed, ich möchte aber noch die letzten beiden Sätze für dich vorlesen, weil die finde ich auch sehr, sehr schön. Mohammed Khan ist ein talentierter YouTuber, der mit seiner Persönlichkeit und seinem Humor mit Herz seine Zuschauer erobert. Schon süß. Aber jetzt
kommt's.
Er ist ein Vorbild für viele junge Menschen und er zeigt, dass man mit viel Arbeit und Leidenschaft alles erreichen kann, was man sich vornimmt.
Also, Digga, das stimmt sowas vor.
Ja. Das riesige da Problem geht mein ist, Herz auf. Ich weiß nicht, woher die Infos hat.
Die letzte also, Infos wahrscheinlich von seinem Zweitkanal, gehe ich mal von aus. Dieser ja, Motivationskanal.
Aber, ja. Ja.
Warte mal, kann man da nicht Quellen einsehen? Geht nee, das also, nicht?
Ich dachte das auch, aber ich weiß nicht wie.
Kannst Hatten du nicht das? Nachfragen, Hä? Was sind deine Quellen, nachdem du diesen Prompt gegeben hast?
Ich frage das jetzt.
Warte mal, bei Bing konnte okay. man Quellen auf jeden Fall sehen, bei Google
Safe, Bart. Da hat der Fußnoten immer reingemacht. Okay, die folgenden Quellen habe ich zu meiner Antwort benutzt. Die offizielle okay, Webseite, cool. Wikipedia-Seite und YouTube-Seite. Du hast keine Wikipedia-Seite, oder?
Du hast doch mal eine aus Joke gemacht.
Echt?
Ja, du hast doch...
Kannst du nicht draufklicken?
Nee, Moment, das war nur HTML bearbeitet. Kann
Ach
ich nicht.
So, okay.
Also er gibt mir keine Links hier. Dann sag das einfach nur. Mhm. Ich guck mal die weiteren Vorschläge an. Nö, da sagt er auch nicht, was es ist. Okay, also hier jetzt auf den dritten Vorschlag sagt er Webseite, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, lol, Wikipedia, Interviews, Artikel, Videos. Ich glaube, er kann aber keine Videos analysieren. Ja, auf jeden Fall, worauf ich einfach nur hinaus wollte, ich habe das Gefühl, dass die AI vielleicht aufgrund, dass es halt googelt oder halt einfach so sehr halluziniert. Und das macht ChatGPT in der Form nicht. Aber ChatGPT hat halt zu uns auch wahrscheinlich keine Informationen oder sagt, er kennt uns einfach nicht.
Mhm.
Aber ja, mir ist das auch bei ein paar anderen Sachen, also nicht nur bei den Dingen.
Ich glaube, es wäre fairer, Bart mit wirklich Bing zu vergleichen, als ja, mit dem stimmt. richtigen ChatGPT. Ja. Ich meine, weil diese Probleme, die wir jetzt hier aufgezählt haben, die gab es, also die gibt es auch bei Bing. Und es ist mir auch schon aufgefallen, dass es da irgendwie Falschinformationen gab, wo ich mir dachte, hey, das stimmt doch gar nicht. Und das ist das Problem mit den Live-Daten quasi. Das ist, keine Ahnung, das muss irgendwie gelöst werden. Also von Google und auch von Microsoft. Das muss irgendwie, keine Ahnung, das liegt wahrscheinlich an den Live-Daten einfach, dass da noch nicht so viel Daten gefüttert wurden.
Der riesige Denkfehler, den halt ich gemacht habe, dabei bei dem Test, aber halt auch viele grundsätzlich ja bei ChatGPT und alles machen, das heißt ja generative KI, es ist keine Search-AI, wisst ihr, was ich meine? Also Bing wird zwar als das verkauft, aber ist es ja eigentlich nicht, basiert auf einem Modell, was das eigentlich nicht dafür da ist, sondern es ist dafür da, um aus einem Text einen anderen zu machen. Und auf eine Antwort einfach den Text auszugeben, der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit der Text ist, den der User hören möchte, auf Grundlage der Trainingsdaten. Und dafür sollte man es nutzen. Und wir haben ja vorhin gesagt, so E-Mails umschreiben und so Text generieren, das funktioniert ja. Aber der Rest halt nicht. Also so Suche halt noch nicht.
Ja. Also das funktioniert alles schon.
Ich habe damit aber Hotels gesucht, das hat funktioniert.
Krass.
Praktisch.
Ja. Aber also ich glaube einfach, das Ding ist, so wie es jetzt funktioniert, wenn das halt jetzt in Gmail und Docs und so integriert wird, ich glaube, das wird schon sehr, sehr nice.
Ja, dann wird es auch sehr, sehr, also es hat dann einen sehr sinnvollen Einsatz, sage ich mal so, vor allem bei Gmail. Es wird einiges erleichtern. Ich meine, ich schreibe gerne mal Mails mit ChatGPT. Ich meine, ich bin schon so krass abhängig davon.
Ich auch.
Ich hau da einfach nur noch ein paar Hashtags rein und sag, mach mir noch aus einen Satz so.
Ja.
Also, deswegen, es wird auch irgendwann in Gmail und so kommen. Das haben die ja, glaube ich, schon vorgestellt gehabt.
Kleiner Lifehack für die Leute, die das auch für Mails benutzen wollen. Sagt ChatGPT, formuliere den Text nach DIN 5008. Dann macht er auch Grußformel rein und die Zeilenabstände richtig. Das ist so geil.
Es gibt eine DIN-Norm für E-Mail-Schreiben?
Ja, die DIN-Norm ist für Briefe und E-Mails.
Ich kann das alles nicht mehr.
Ich will den richtigen absetzen.
Ich halte das alles nicht mehr aus.
Da kommt wieder meine kaufmännische Ausbildung hoch, weil ohne die wüsste ich diese DIN nicht.
Krass.
Aber merkt euch das, das ist krass.
Das ist wirklich gut, aber also...
Ja. Wirst du denn, werdet ihr Google Bart noch, also jetzt im Alltag nutzen oder werdet ihr wieder sagen, ich mach mal wieder ein bisschen wieder mit ChatGPT lieber?
Also ich arbeite gerade nur mit ChatGPT, bin ich ehrlich. Alles, was ich mit Bart gemacht habe, war Testzwecke.
Ja.
Und ich habe auch eigentlich, wollte ich auch ein Vergleichsvideo noch machen und dazu hatte ich halt auch schon so einen kleinen Test halt, einfach Tests gemacht und so. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, aktuell ist es mir ein bisschen zu unzuverlässig und ich habe mich halt daran gewöhnt, ich weiß halt, was ich ChatGPT sagen muss, damit ich das bekomme, was ich will. Und mit der Art und Weise gehe ich halt daran und ich habe das Gefühl, ich bekomme gerade nicht das, was ich möchte. Ich bekomme Sachen, die sind teilweise gut, teilweise okay, teilweise halt falsch. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ein riesiger Vorteil, den man noch sagen muss, Bard kann jeder nutzen, der einen Google-Account hat und ich glaube über 18 ist. Und es ist kostenlos.
ChatGPT
kostet. Großer Pluspunkt.
Ja. ChatGPT kostet? Das kostet ja, doch auch.
Ja, da gibt es ja Plus-Variante.
Ja, aber ich meine die Free-Version.
Safe, aber die ist ja langsam und keine Ahnung. Also ich finde, um ChatGPT wirklich.
Ich sehe überhaupt gar keinen. Also für mich persönlich sehe ich gar keinen Grund, die Plus-Variante zu holen. Und ich nutze ChatGPT fast jeden. Also ich würde sagen, jeden Tag.
Echt?
Ja.
Ich habe
also, die ist, also die. Also ChatGPT, das ganz Normale ist, ich finde es schnell, also ich finde es jetzt nicht nervig, ich schreibe da immer wieder rum.
Ne? Ja, ich also, auch.
Ich sag dir mal, also wirklich, wenn du ChatGPT 3.5 in der Plus-Variante nimmst und du zum Beispiel sagst, schreib mir eine E-Mail, dann die E-Mail ist da. Also,
ja, es geht, ja.
Yusuf, okay. Das okay. Geht so schnell, dass ich 3.5 nicht mehr vertraue. Weißt du, was ich meine? Weil ich mir so denke, das ist so schnell, das kann gar nicht gut, ein guter Text sein. Verstehst du den Gedankengang?
Ja, okay.
Weil bei der Free-Version sieht das ja so aus, als würde er tippen und das andere sieht halt so aus, mit geht so da, dass halt so Computer generiert ist.
Es ist so schnell, ich vertraue es
nicht. Ja,
es ist wirklich so. Der Gedankengang ist richtig, ist so.
Aber ja, vor allem auch, wenn man Zugang zu 4 hat und 4 ist schon, also das ist nochmal wirklich um einiges besser.
Von nur von der Schnelligkeit oder auch von der, ich meine, ich würde jetzt nicht dafür Geld bezahlen, um bessere E-Mails zu schreiben, das ist ja sowieso Quatsch.
Ja, okay.
Aber ich denke mal, du schreibst ja auch Skripte damit.
Genau, so. Also das safe, also Skripten beziehungsweise Sachen umformulieren zu lassen, aber du erhältst halt, also ich kann dir, also wenn du mir einen Text von 3.5 gibst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich erkenne, dass der von 3.5 ist. Einfach, weil ich schon so viele Texte von 3.5 gelesen habe, also von der Free-Version.
Okay.
Bei 4 kann ich das nicht.
Krass. Und irgendwann kannst du es aber, weil du da auch genug gelesen hast? Weiß oder? Ich
nicht, vielleicht, ja.
Oder keine ist Ahnung. Es so krass, dass man das überhaupt gar nicht mehr merkt?
Also ich finde, man merkt schon einen krassen Unterschied allein von der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Und auch, du hast einen Zugriff zu Code Interpreter jetzt, also eine Funktion und die Plugins. Also Code Interpreter zum Beispiel ist halt geil, weil damit kannst du zum Beispiel PDF-Dateien hochladen und die kannst du analysieren lassen. Du kannst Excel-Dateien hochladen, die analysieren lassen. Das ist schon krass, aber ist jetzt wahrscheinlich nichts, was ihr macht regelmäßig. Ja,
genau. Für meinen Verwendungszweck irgendwie.
Genau. Also ja, ich nutze das nicht für viel und dafür finde ich schon cool.
Das wie viel kostet das? 17 Euro auch? So wie der blaue Haken?
22,99.
Okay. Also nee, es kostet
Dollar, 20 Euro?
Nee, es kostet $20 im Monat. Bin ich mir relativ sicher. Ich bezahle es in Dollar und dann plus Mehrwertsteuer.
Kurze Sache zu Google Bard, es gibt keine App noch, also noch keine App dafür.
Ja, aber es gibt die Zuhörer. Webseite, die ist super.
Ja, Bro, weiß ich nicht. Also, guck mal, das Ding ist, also die Webseite ist gut. Also es gibt keine Probleme, man kann ja auch ein Lesezeichen etc. erstellen, aber eine App ist nochmal ein komplett anderes Gefühl. Ich merke das ja. Ich meine, meine Frau hat nie ChatGPT genutzt, obwohl ich ihr ein Lesezeichen etc. erstellt habe, nur weil es über Safari läuft. Seitdem sie die App hat, gucke ich, sie benutzt ChatGPT und ich so, Digga, die hat überhaupt nichts mit irgendwie digitale Sachen, Technologie, Technik etc. zu tun. Ja. Ich gucke, sie nutzt ChatGPT und das nur, weil es eine App ist.
Krass.
Und aber ich bin auch so, ich nutze auch lieber gerne Apps anstatt eine Webseite, weil das, weil die User Experience einfach viel geiler ist. Und
ja. Die ChatGPT-App ist nice.
So die ist sehr gut. Die fühlt so sich auch geil. Noch gut an, wenn du Antworten bekommst. Ne? Es vibriert so richtig angenehm. Das ist so nice.
Das ist richtig cool. Also ich bin ein richtiger Fan. Das hat richtig gut gemacht.
Habt ihr auch gemerkt, die ChatGPT-App auf dem iPhone nutzt die Taptic Engine, also die Vibration
da drauf. Ja, das meinte ich gerade.
Wirklich krank.
Ja, es ist so geil.
Also wirklich.
Ja, mal schauen, wann Google die App rausbringt. Aber die werden 100% irgendwann auch eine App rausbringen. Bin ich mir
eigentlich sicher.
Oder in die Google-App integrieren. Das denke ich ist wahrscheinlicher. Ne?
Das würde ich so machen, wenn sie.
Oder geht das schon? Nee, ist noch nicht integriert.
Das Ding, also ihr kennt das ja, wenn man auf Google geht, ne? Dann hat man ja oben diese 6 Punkte und sieht dann da alle Google-Apps. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, Bilder, Videos etc. Und oder Gmail.
Ich guck gerade nach und ich meine, dass der Google Bard auch noch nicht drin ist. Also das ist, Google behandelt das wirklich so, hey, wenn du es benutzen willst, ne, dann kannst du das benutzen, indem du auf bard.google.com gehst, aber es wird nicht als offizielle Google-App irgendwie angezeigt.
Ja, es wird aber vorgeschlagen. Ich habe es heute noch getestet. Wenn du ganz normal, also auf dem Handy jetzt, wenn du ganz normal, ich meine, du siehst jetzt hier wahrscheinlich nicht, auf google.com gehst oder google.de, steht da neu Bard, ein KI-Experiment von Google. Und dann kannst du da draufklicken und dann landest du bei bard.google.com. Also es wird den Leuten schon vorgeschlagen.
Okay, das habe ich nicht gesehen. Also ich dachte, das wird
also auf dem Handy zumindest.
Okay, ich habe das noch nicht gesehen. Deswegen.
Habe ich auch heute erst entdeckt.
Okay. The brain, ja.
Ja, aber, also ich meine, man hat das ja gemerkt, Google hat natürlich auch, also die letzte I.O. zum Beispiel, da ging es ja quasi nur um Bart. Die haben ein Interesse daran, dass die Leute checken, dass sie das auch machen, dass sie auch cool sind.
Ja,
finde
ich auch gut.
Der Normalo, der Zugang zu Google Bart ist halt viel größer, also kannst du viel einfacher nutzen als ChatGPT, weil da musst du einen Account erstellen, so. Handynummer hinterlegen, etc. Google-Account hat jeder.
Ja, genau. Ja,
da haben die schon deine Handynummer. Da brauchen die gar nicht zu fragen.
Genau.
Aber Fazit?
Fazit
dazu,
ich würde Fazit sagen, sie sind halt zu spät und sie sind nicht auf Augenhöhe. Sie haben, finde ich, einen guten Ansatz. Man sieht, sie können es, aber sie sind halt noch nicht da, wo sie sein wollten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gerne schreibt mich auf Insta oder schreibt uns auf Insta, wenn ich falsch liege, wenn ich das falsch im Kopf hatte. Ich meine, sie meinten, dass sie auch erstmal nur ein kleines Sprachmodell veröffentlichen wollen, um Erfahrung zu sammeln und dann erst ein größeres bauen wollen. Oder ein größeres veröffentlichen wollen. Es ist ja nur eine abgespeckte Version von ihren Sprachmodellen. Das haben sie auf der I.O., meine ich, so gesagt. Genau, das heißt, es ist halt mit Ankündigung, dass es halt nicht so gut ist. Und langfristig wird es eh so sein. Also, okay, meine These zu KI. Langfristig wird es uns egal sein, welche KI wir benutzen. So ähnlich wie Sprachassistenten. Ich meine, ob jetzt Google Home nutzt oder Alexa oder auch Siri. Im Alltag merkst du da keinen Unterschied. Außer, dass Siri halt dumm ist und dir gesucht wie keine Fragen beantworten kann. Aber
wollte ich gerade sagen.
Aber so, hey, mach das Licht an. Hey, wie ist das Wetter morgen? Hey, wie ist der Verkehr? Das können alle beantworten und das funktioniert mit allen gleich gut. Siri, also Apple HomeKit ist natürlich ein bisschen schneller als Alexa etc., aber das ist ja komplett egal. Alexa hat dafür einen App Store und so, hat viel mehr Geräte, viel günstigere Geräte. Aber am Endeffekt, es macht dir keinen Unterschied. Es macht doch keinen Unterschied für deinen Alltag, ob du jetzt, also wenn man mal wirklich ehrlich ist, ob du einen Mac oder einen Windows benutzt. Beides hat Vor- und Nachteile, das macht für dich keinen Unterschied. So. Und genauso wird es mit KI sein. Man wird halt langfristig das nutzen, ob man halt eher, keine Ahnung, ich nutze zum Beispiel für alles die Google-Apps, ich nutze kein Word, kein Excel und so, ich nutze halt Google Docs, Google Sheets und so. Und dann wird es vielleicht für mich so sein, dass ich halt eher Bard benutze und für Leute, die halt eher in dem Microsoft-Universum unterwegs sind, die nutzen dann halt Dings. Apropos, das wollte ich noch erzählen. Habt ihr gesehen, was Mark Zuckerberg vorhin auf Instagram gepostet hat?
Nein.
Er hat ein Bild mit den CEO von Microsoft gepostet und hat gesagt, darunter sowas geschrieben wie, hey Leute, wir haben ja Facebook hat ja Meta hat ja ihr Sprachmodell Llama Open Source gemacht, das kann ja jeder einfach runternutzen, was krass ist, weil sowohl Google Bard als auch OpenAI haben ihre Sprachmodelle geclosed, die kannst du nicht selber benutzen, nicht selber betreiben. Was du auch nicht kannst, weil du nicht die Grafikkartenpower dafür hast. Wie, was ich nur sagen wollte. Und er meinte, ja, wir haben das ja veröffentlicht und arbeiten eng mit unserem Partner Microsoft zusammen. Und warte, vielleicht finde ich den Post noch, vielleicht habe ich den noch offen. Und dann kann ich das auch genau vorlesen, was darunter stand. Auf jeden Fall fand ich das sehr, 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 sehr krass, dass Mark Zuckerberg sich quasi mit Microsoft zusammen gegen Google stellt. Weil ich eigentlich dachte, dass er so ein bisschen Konkurrenz ist. Wisst ihr, was ich meine?
Krass, wie die Zähne abgeht, aber so richtig beefen muss.
Also, heute stellen wir Llama 2 vor, dass wir mit unserem bevorzugten Partner at Microsoft als Open Source zur Verfügung stellen. Also, sie meinen quasi, sie haben Llama 2 mit Microsoft zur Verfügung gestellt. Und das ist krass, weil Google, es wurde ein internes Dokument von Google mal geleakt, wo sinngemäß drin steht, die größte Gefahr für Google im Bereich generative KI ist nicht Microsoft oder OpenAI oder Facebook oder so, sondern die Open-Source-Community. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas zu Llama mitbekommen?
Den Sprachmodell? Ich hab's hin und wieder gehört, aber nee. Ich hab's gehört, ich weiß
es. Ich hab nur die Memes mitbekommen.
Das so, war klar.
Wo das Llama-Modell mit ihrer Open-Source-Community so ChatGPT überholt. Mit so einem Fahrrad.
Es ist aber wirklich so. Also, ich habe nicht mehr die genaue Summe im Kopf, aber das Training von GPT-4 hat irgendwas, irgendeine Summe zwischen 50 und 80 Millionen Euro gekostet. Nur das Training. Überlegt mal, wie viel Geld das ist. Und Llama wurde veröffentlicht und dann sind irgendwelche Professoren hingegangen und haben für 500 Euro das Modell einfach nochmal viel besser gemacht. Einfach, weil sie es nochmal nachtrainiert haben. Und das ist halt das Krasse. Also die Open-Source-Community haben es jetzt schon geschafft, Llama auf dem Raspberry laufen zu lassen. Raspberry Pi.
Krass.
Ich habe übrigens noch eine extra krass. Info für Leute, die das probieren wollen. Das Projekt heißt GPT for All. Das kann man auf jedem Kartoffelrechner installieren. Und dann hat man einfach das ganze Sprachmodell offline. Digga!
Ja.
Digga.
Ja, das ist so Hammer. Krass. Da gibt es einen schönen YouTube-Kanal.
CT3000,
genau. Die haben sich damit intensiv auseinandergesetzt. Genau. Auf jeden Fall, das finde ich halt sehr, sehr, sehr spannend gerade, die Entwicklung. Und überlegt mal, Microsoft hat jetzt ja zwei Flanken. Auf der einen Seite haben sie mit Meta das Open-Source-Modell und auf der anderen Seite das Closed-Source-Modell von OpenAI, weil da haben die ja richtig Geld reingebuttert.
Krass.
Die sind die
gerade. Die fahren zweispurig einfach.
Ja. Und
smart.
Wusstet ihr, by the way, dass OpenAI eigentlich OpenAI heißt, weil das Projekt Open Source sein sollte und Elon Musk da beteiligt war, die jetzt gar nicht mehr open sind und Elon Musk voll angepisst ist und so?
Habt ihr mitbekommen, was er letzte Woche angekündigt hat?
Was denn?
X.AI, seine eigene AI-Firma als Konkurrent zu OpenAI.
Stimmt, habe ich mitbekommen, ja.
Wie war das?
Krass.
Die soll das Universum verstehen, eine KI, die das Universum verstehen soll. Irgendwie in seiner Gänze, irgendwie so ganz komische Formulierung.
Typisch Elon Musk.
Ich glaube, Elon Musk hat sich zu oft verbrannt, dass man ihm irgendwie noch so blind vertrauen kann und sagen kann, okay, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Das also er hat sich wirklich zu oft verbrannt. Also würdest du mir das vielleicht vor 2 Jahren sagen oder vielleicht sogar vor einem Jahr würde ich sagen, boah, das könnte krass werden. Ja. Aber mittlerweile denke ich mir bei Elon Musk so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht,
Alter. Oder was noch, denkst du dir?
Genau.
Ich glaube nicht, dass das so Erfolg hat. Vor allem, der Twitter richtig gegen die Wand gefahren. Ja. Wirklich. Mit Vollgas.
Ohne Witz. Ohne Witz.
Und ich habe noch aber an ihn geglaubt. Ich so, Mann, das macht er gut und so, der wird daraus was Geiles machen. So eine, so eine App, die quasi alles kann, das war ja auch im Gespräch. Aber, nee. So, Freunde.
Es ist schon echt irgendwie sehr, sehr komisch. Und er hat seinen Halo-Effekt halt komplett verloren.
Safe.
Ja. Aber hey, wir werden es in Zukunft sehen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt auch Schluss. Wir haben jetzt schon eine Stunde geredet und war auf jeden Fall spannend. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder wo ihr auch das immer hört, da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich haben wir dann wieder weitere spannende Themen. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Abend.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.